Komm den Frieden wecken. Was für ein schöner poetischer Spruch mit dem Bild dazu. Und ich frage euch mal gerade so raus, was kommt euch in den Sinn, wenn ihr das hört? Diese Einladung, komm den Frieden wecken. Frank fragt, schläft der Friede denn? Komm den Frieden wecken. Es ist wirklich eine Frage, ne? Schläft der Friede? Müssen wir ihn wecken? Und wenn, wie schläft er? Vielleicht tief zugedeckt mit einer warmen, schweren Decke, unter der man gar nicht vorkommt, die einen vielleicht sogar erdrückt. Vielleicht muss erst so manche Decke weggenommen werden, dass der Friede wieder aufwachen kann. Oder um es mal mit einem deutschen Sprichwort zu sagen, alles, was unter den Teppich gekehrt ist, vielleicht muss der Teppich mal gelüftet werden. Also komm den Frieden wecken, ein sehr schöner Spruch, der mich nachdenklich macht. Und es ist das Motto der diesjährigen Friedensdekade. Friedensdekade heißt einfach 10 Tage, besonders zum Thema Frieden. Und das fing letzten Sonntag an und zieht sich über diesen Sonntag bis jetzt kommende Woche zum Buß- und Bettag, vom 9. bis zum 11. November. Und gerade ja die November-Gedenktage, da gibt es ja einige, die weisen ja gerade auf die Notwendigkeit hin, die schreien ja förmlich nach, wir brauchen Frieden. Heute ist Volkstrauertag, ein nationaler Gedenktag, zum einen an die Gefallenen der beiden Weltkriege und auch an die Opfer des Nationalsozialismus. Und wenn wir an diese Kapitel unserer Geschichte zurückdenken, dann steht uns das immer wie eine Mahnung auch vor Augen. Wir brauchen Frieden. Die Welt braucht Frieden. Ich bin in der Zeit des Kalten Kriegs aufgewachsen und trotzdem war es eine Zeit von großer Stabilität. Der Kalte Krieg hatte eine Stabilität gebracht, in dem einfach zwei Fronten gegenüberstanden. Heute ist die Welt viel brüchiger. Letzten Sonntag war es ein anderer Gedenktag, nämlich das Pogromgedenken. Wir haben uns erinnert an die sogenannte Reichskristallnacht 1938, die ja der Dammbruch war, der Startschuss für einen wütenden Mob, der einfach Synagogen zerstören konnte, jüdische Geschäfte plündern, und das Unglück nahm seinen Lauf über ganz Europa. In diesem Jahr war die städtische Gedenkveranstaltung am Synagogendenkmal gut besucht, sehr gut besucht. Es wurden viele Kränze niedergelegt, es war eine sehr gute Atmosphäre. Am Ende dieser sehr würdevollen Veranstaltung kam es trotzdem zu einem Eklat, nämlich als sich eine politische Gruppierung darüber eskaliert hat, dass die rechtsnational oder rechtskonservative Fraktion einen Kranz niedergelegt hat. Ich versuche das jetzt ein bisschen auch neutral von oben her zu sehen. Am Ende einer friedvollen, wichtigen Gedenkveranstaltung kam es zu einem Ausdruck des Unfriedens. Es wurden sozialistische Kampflieder angestimmt, es wurde skandiert, die Polizei musste eingreifen und es gab eine Anzeige und einen großen Zeitungsartikel. Das ist das, was nach dieser wertvollen Gedenkveranstaltung geblieben ist. Und wo ich diese Woche ganz besonders gemerkt habe, dass es nur ein kleiner Funke ist, nur ein Streichholz, und ein Feuer entzündet sich. Ich bin aus zivilgesellschaftlicher Verantwortung da geblieben und hatte man mit einer Gruppe von Menschen noch gestanden nach diesem Vorfall und habe gemerkt, wie schwer es ist, zuzuhören, angebrüllt zu werden, nur wenn man versucht zu verbinden oder gemäßigte Positionen irgendwie auch einwirft. Und das bedeutet Friedensdekade. Arbeit. Friede ist nicht einfach nur ein Zustand. Und deshalb, glaube ich, ist dieses Motto dieser 10 Tage so wichtig, auch für uns zu sagen, hey, komm, kommt miteinander, lasst uns den Frieden wecken, auch in unserer Stadt, lasst uns immer wieder da sein, um Friedensstifter zu sein, wie wir es vorhin schon gehört haben. Aber die Frage ist, was ist denn der Friede eigentlich? Was ist Frieden? Frieden, wenn man es abstrakt sieht, ist ein ganz universelles, allgemeingültiges Heilsgut. Also etwas, das von Gott her kommt, das er uns schenkt, das wir uns nicht machen können. Aber dieser Friede muss eben auch herbeigeführt werden. So wie Gerechtigkeit. Friede und Gerechtigkeit, das sind keine Zustände, kein Zustand, sondern er muss herbeigeführt werden, zum Beispiel durch Schutz des Nächsten, des Schwachen. Kann ich einfach sagen, Gerechtigkeit ist da. Nein, der Mensch in sich schafft erstmal Ungerechtigkeit, der sündige Mensch, und nicht Gerechtigkeit. Gerechtigkeit und Frieden muss herbeigeführt werden. Schon viele kluge Leute, Gläubige und auch Nichtgläubige, haben so Sätze gesagt wie, Friede ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg. Einfach nur keinen Krieg zu führen, heißt noch lange nicht, dass wirklich Frieden ist im göttlichen Verständnis. Und ich mache euch mal ein paar Beispiele. Ein Mann, der nicht mehr nach Hause kommt, weil zu Hause eh nichts läuft und lieber ins Wirtshaus geht und es zu Hause ja dann irgendwie so nebeneinander hergeht. Ist das Frieden? Ist das häuslicher, familiärer, ehelicher Frieden, nebeneinander herzuleben, auch wenn man sich nicht die Köpfe einschlägt? Vor Wochen haben wir alle gebetet, gefleht und hingefiebert für den Nahen Osten, dass es zu einer Waffenruhe kommt. Und wie froh waren wir. Aber ist das Frieden? Ist das Frieden im Nahen Osten? Wir werden mir bestimmt alle beipflichten, dass das der Schritt vor dem ersten Schritt ist. Aber noch lange kein Frieden. Wenn ein Krieg verloren ist und es klar ist, dass es einen Sieger oder Sieger gibt und Verlierer, ist das Frieden? Wenn Verträge geschlossen werden, Abkommen unterzeichnet, ist das schon Frieden? Ich habe mich zurückerinnert an die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Wenn der Friede hier und hier nicht ist und Friedensabkommen erstmal nur gedeutet werden als Protektorat, so war das damals nach 1918, dann war das noch kein wirklicher Friede. Und deswegen wissen wir heute im Rückblick auf die Geschichte, dass die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen eigentlich auch noch irgendwo eine Zeit ohne Frieden war. Im Grunde genommen hat dieses falsche Denken in den Köpfen und Herzen dazu geführt, dass Jahre später der Nationalsozialismus die Macht in Deutschland ergreifen konnte. Denn es war kein Friede in Köpfen und Herzen, es war eine andere Ideologie. Das nur mal als Beispiele, dass wir sehen, wo die Herausforderungen liegen. In der Familie bis hin zum Weltweiten. Was ist Frieden im Sinne des Erfinders? Des großen Erfinders, der Gott des Friedens heißt? Da müssen wir ihn fragen. Da müssen wir im Wort Gottes forschen. Herr, wie stellst du dir den Frieden vor? Was bedeutet eigentlich Frieden? Shalom, wie es im Hebräischen heißt. Wenn wir verstehen wollen, dass die Bedeutung von Shalom im Alten Testament, dann sehen wir, dass Frieden ein lebensförderlicher Zustand ist. Also etwas, was das Leben verändert zum Guten hin. Etwas, das Sicherheit bringt. Etwas, das Ordnung schafft, Wohlstand vielleicht auch, dass es uns gut geht. Das ist Frieden im alttestamentlichen Sinn. Das ist Shalom. Shalom ist nicht nur Waffenstillstand. Shalom ist umfassender Friede. Und zwar, und das ist das Interessante, angefangen in der kleinsten Zelle, in der Familie, über die Volksgemeinschaft, damals Israel, bis hin zu einem weltweiten Frieden. Und was auch interessant ist, wenn wir die Psalmen lesen oder die Propheten, merken wir immer wieder, der Mensch steht nicht nur alleine da, sondern er steht immer auch in der Schöpfung. Das heißt, Frieden bedeutet auch immer, oder dieser Shalom Gottes, auch eine Balance zwischen dem Menschen, dem Geschöpf und dem Schöpfer. Und der Mensch in der Natur und Tierwelt. Versöhnt zu sein, Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Auch das ist ein ganz wesentlicher Aspekt von Frieden. Es gibt dieses schöne alte Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Wie Wasserströme, heißt es mal im Propheten. Friede ist etwas, was uns tief mit Gott verbindet. Und noch ein Gedanke, gerade auch ins Neue Testament hineingeblickt, Friede ist eben eine Frucht, etwas, das wir nicht in uns tragen, sondern eine Frucht des Heiligen Geistes. Friede, Freude, Liebe, Geduld, Freundlichkeit. Der Friede steht inmitten dieser Aufzählung. Und dann ins Neue Testament ist es eben Christus, Jesus, den Paulus in Epheser dann Christus unser Friede nennt. Er ist der Friedefürst. Er ist dieser König des Friedens. Er ist der personifizierte Friede, der damals in Jerusalem eingeritten ist. Und er schafft Frieden unter Menschen, also auch sozialen Frieden. Und dann komme ich eben in den nächsten Schritt. Wer Frieden gefunden hat mit Gott, dem können die Mitmenschen nicht egal sein. Dem kann es nicht egal sein, wie er mit anderen zusammenlebt oder wie er sieht, dass Menschen miteinander leben. Deswegen zwingt uns Frieden auch immer dahin oder diese Vision des Friedens, dass wir handeln, dass wir zum Handeln kommen. Und das nennt man Friedensethik. Sich die Frage zu stellen, was müssen wir tun als Volk, als Staat, als Gesellschaft, als Einzelner, als Mensch, um, wie Frank das einleitend gesagt hat, dem Wort Jesu nachzukommen, Frieden zu stiften. Wenn Jesus unser Friede ist, wird Frieden oder Frieden stiften zu einem Auftrag. Jesus und die Apostel weisen uns immer wieder darauf hin. Ich habe mal nachgeschaut, 92 Mal kommt im Neuen Testament das Wort Frieden vor. Das ist beachtlich. Fast in jedem, bis auf eine kleine Ausnahme, in jedem biblischen Buch kommt das Wort oder der Gedanke, der Begriff des Friedens vor. Frieden ist, wenn wir von Jesus her denken, von der Bergpredigt, selig, die Frieden stiften, ist Friede sozusagen wie ein Fundament für das Reich Gottes. Darauf baut Reich Gottes auf. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Ich möchte mal ein paar Verse lesen aus dem Johannesevangelium. Und zwar ist das mal ein ganz kleiner Ausschnitt mitten in den Reden, die Jesus mit seinen Jüngern gehalten hat, vor seinem Leiden. Das sind ganz wunderbare Kapitel, die immer wieder schön sind zu lesen. Johannes 13, 14, 15, 16, 17, dann das hohe priesterliche Gebet. Also unmittelbar die Worte vor der Passionsgeschichte. Und da heißt es in Johannes 14, Jesus ist im Dialog, im Austausch mit seinen Jüngern und der Judas, also nicht der ihn verraten hat, der Iskariot, sondern der andere Jünger Judas, sagte zu ihm: Herr, warum willst du dich nur uns zeigen und nicht der Welt? Also es war dieses Gespräch mit den Jüngern, wie Jesus sich den Jüngern zeigt, die Liebe des Vaters offenbart. Und Herr, warum denn nicht gleich der ganzen Welt? Fragt er. Und Jesus antwortete ihm: Wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Wer mich nicht liebt, wird sich nicht nach meinem Wort richten. Und dabei kommt das Wort, das ihr hört, nicht von mir. Es kommt vom Vater, der mich beauftragt hat. Ich habe euch das gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Vater wird euch in meinem Namen den Beistand senden, den Heiligen Geist. Und der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst euch gesagt habe. Und zum Abschied schenke ich euch Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Ich gebe euch nicht den Frieden, wie ihn diese Welt gibt. Lasst euch im Herzen keine Angst machen und lasst euch nicht entmutigen. Soweit unser Herr damals zu den Jüngern. Und ich bin über dieses Wort gestolpert, weil mir bewusst geworden ist, dass wir zu oft nur diesen Satz herausgreifen, dass Jesus sagt: Meinen Frieden gebe ich euch. Und ich dachte, wie wichtig eigentlich, das zu verknüpfen mit den Gedanken, die vorher stehen. Es ist ein besonderer Dialog. Jesus verbindet die Liebe zu ihm. Also er redet ja mit seinen Jüngern, mit seinen Nachfolgern und er verbindet die Liebe, die sie zu ihm haben oder haben sollen, damit, dass sie sich nach seinem Wort ausrichten. Das heißt, dieser Friede, den er ihnen nachher zuspricht, ist auch verbunden damit zu sagen: Herr, wir wollen uns nach deinem Wort ausrichten. Wir wollen so leben, wie du uns als deine Kinder berufst. Das heißt, es ist nicht ein humanistisches Gedankengut von Frieden, sondern es geht um die Friedensgedanken Jesu, um seinen Frieden. Und in der Folge, dass wir uns nach ihm ausrichten, sagt Jesus: Werde ich mit dem Vater bei euch Wohnung nehmen? Ich will unter euch wohnen. Ich will in euren Herzen wohnen. Das ist so ein schönes Bild. Ich will in dir wohnen. Ich will Raum einnehmen in deinem Leben. Ich will deine Gedanken, dein Herz ausfüllen mit meiner Liebe. Das ist diese Verknüpfung. Richte dein Leben aus nach Gottes Wort. Das ist nicht blinder Gehorsam, sondern das ist ein Liebesverhältnis. Und darin verheißt Jesus den Heiligen Geist als Beistand. Der wird euch erinnern. Der wird euch die Worte geben. Und wenn ich mich wieder zurückversetzt fühle vor einer Woche an diesem Sonntag, als ich da in diesem Kreis stand und fühlte mich zeitweise so ohnmächtig, weil ich gemerkt habe, das ist so eine ideologisierte Diskussion. Ich kann da gar nicht gewinnen. Ich habe gesagt, ihr hört mir ja gar nicht zu. Ich kann ja gar keinen Satz zu Ende sprechen, ohne dass ihr mich niederbrüllt. Und da ist mir deutlich geworden, wie wertvoll ist dieser Zuspruch Jesu: Der Heilige Geist wird euch in diesen Momenten erinnern und wird euch die Worte geben. Vielleicht auch den Heißsporn Stefan mal zurückpfeifen. Und so sagen: Halt die Klappe. Lass das jetzt mal vorübergehen. Und in diesem Kontext sagt Jesus: Und als Abschiedsgeschenk schenke ich euch Frieden. Meinen Frieden. Und den lasse ich euch da. Ich gehe zum Vater. Ich sende euch den Heiligen Geist. Mein Friede, der Shalom, dass es euch gut geht. Dass ihr in dieser Balance leben könnt, versöhnt mit Gott und in der Lage seid, Versöhnung zu leben, mit euren Mitmenschen Vergebung zu leben, den lasse ich euch da. Nicht den, den die Welt geben will. Den kalten Kriegfrieden, den ich gehe ins Wirtshaus, dann brauche ich meine Frau nicht ertragen, oder den, der Friede ist eh nichts wert. Nicht diesen, sondern meinen Frieden lasse ich euch. gegen alle Angst und Entmutigung, sagt Jesus. Also lasst euch im Herzen keine Angst machen und lasst euch nicht entmutigen. Wie wertvoll sind diese Worte, gerade dann, wenn wir merken, Friede ist Arbeit und vor uns türmt sich der Unfriede aus. Ich möchte euch zum Schluss eine kleine Handreichung geben, wie können wir vielleicht diesen Frieden ganz persönlich im Alltag wecken oder wieder aufmerksam werden? Welche Schritte müssen wir denn gehen, um aktiv diesen Frieden zu fördern, dass es nicht nur irgendwelche schönen Gedanken oder Worte sind, dass wieder Frieden werden kann, da wo Unfriede herrscht? Und für mich, ich habe mich in dieser Woche immer wieder auch gedanklich dabei ertappt, für mich sind das so drei Gedanken, die ich euch gerne mitgeben möchte oder uns dalassen möchte heute, dass wir sie mitnehmen. Und das erste ist nämlich, dass wir begreifen, wo kein Friede ist. Dass wir hinschauen. Dass wir eben sehen, wo Friede dran steht, aber nicht drin ist. Das Lächeln vielleicht außen, aber nicht innerlich. Und deshalb ist mir wichtig geworden, im ersten Schritt, wenn wir Friedensstifter sein wollen, wenn wir den Frieden wecken wollen, auch in menschlichen Beziehungen, dann müssen wir erstmal aushalten. Wir müssen die Realität aushalten, dass kein Friede ist. Wir müssen die Realität aushalten, dass Spannungen sind. Ich bin sehr harmoniebedürftig aufgewachsen, weil ich viel Unfrieden kennengelernt habe und habe mich immer nach Frieden gesehnt. Und in dieser Harmoniebedürftigkeit, vielleicht auch manchmal Harmoniesucht, wünscht man sich so sehr den Frieden, dass man oft nach Mund redet und Konflikte meidet, sie eben nicht aushält, davonläuft. Ich war ganz oft ein Wegläufer, einer, der lieber aus dem Weg geht, flüchtet. Ist auch eine Möglichkeit im Kampf zu sagen, ich gehe lieber. Aber ich muss merken, Frieden wächst nur da, wo wir auch uns dieser Konfrontation ausliefern. Wo wir sagen, ja, Herr, du siehst es. Du siehst, dass das, was wir leben in der Familie oder am Arbeitsplatz oder im Freundeskreis oder wo auch immer, dass es kein Friede ist. Also das ist für mich ein ganz wesentlicher erster Schritt, Spannungen auch ertragen zu können, es als Realität dieser Welt zu akzeptieren, auch auszuhalten, missverstanden zu werden. Das ist ja eigentlich die ganz hohe Kunst. Ich fühle mich so oft missverstanden, dann bin ich beleidigt, das ist die Reaktion. Aber auch mal auszuhalten, dass andere mich jetzt nicht verstehen, weil sie vielleicht in einer ganz anderen Lebenssituation sind. Oder emotional vielleicht gerade total anders drauf. Also das mal so als ersten Punkt, dieses Aushalten lernen. Und ich glaube, dass als Jesus sagt, wenn dich einer schlägt auf die linke, dann halt ihm auch die rechte Wange hin, dass das ganz viel damit zu tun hat. Jesus hat uns nie zu Masochisten machen wollen oder zu solchen, die sich nur degradieren lassen und auf sich rumtrampeln. Aber ich glaube, dass es situativ ganz, ganz wesentlich ist, zu sagen, okay, jetzt hast du mich hier geschlagen, bevor ich zurückschlage, halte ich dir hier diese Wange hin. Aushalten. Mir fällt's schwer. Der zweite Punkt, bereit zu sein oder vielleicht auch bereit zu werden. Es ist ja oft ein Prozess, es braucht auch oft Zeit zur Versöhnung. Eine Offenheit, vielleicht sich schenken zu lassen, neu schenken zu lassen durch den Geist Gottes. Hoffnung zu entwickeln und zu sagen, Jesus, ich vertraue auf dich. Es gibt Hoffnung. Auch da, wo wir vielleicht hoffnungslose Situationen sehen, wo menschliche Fronten verhärtet sind, wo Menschen sich schon lange auseinandergelebt haben, dort an Hoffnung festzuhalten. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Schritt zum Shalom. es zu erkennen und dann aber auch dran festzuhalten. Herr, ich bete dafür, dass sich die Situation ändert. Du kannst sie ändern. Und ich habe mich erinnert, wie es manchmal heißt im Evangelium, und Jesus sah ihn an. Oder Jesus sah sie an. Dann auch darauf zu vertrauen und zu beten, Herr, du siehst uns. Du siehst die festgefahrene Situation. Herr, schau uns an. Und mir hilft das vor allem, weil ich merke, es bringt mich aus der eigenen Verhärtung raus. Wenn ich anfange zu hoffen, wenn ich anfange zu glauben, dass es sich verändern kann, dass sich festgefahrene Konflikte auch noch lösen lassen, wenn ich das anfange, verändert sich in erster Linie mein Herz. Und eine der wesentlichen Lebenserkenntnisse, das wisst ihr alle, ist, wir können niemanden verändern. Ich kann niemand von euch ändern. Und ihr mich nicht. Manchmal ist das traurig, aber ich kann mich ändern. Und dazu lädt Jesus ein, dazu sieht er mich an. Du bist ein Gott, der mich sieht, hieß es mal in der Jahreslosung. Und oft habe ich es erlebt, wenn ich mich ändern lasse von diesem Jesus, dann schafft er auch Veränderung beim anderen. Ich glaube, das ist eins der Geheimnisse des Reiches Gottes, die wir irgendwie gar nicht entschlüsseln können in unserem Verstand. Aber ich habe immer wieder gemerkt, da wo ich dranbleibe, den anderen zu verändern, breche ich mir oft irgendwas ab. Am Ende wird der Konflikt tiefer. Da wo ich anfange, mich zu verändern, lösen sich irgendwann auch Verkrustungen. Also dieser zweite Punkt heißt für mich, bereit zu sein oder bereit zu werden für Versöhnung. Erstmal offen zu werden, das Herz auftun. Und der dritte Punkt, das ist dann wirklich einen neuen Anfang wagen. Auch Vergebung zuzusprechen, auf Menschen neu zuzugehen. Zu sagen, hey, lass uns vielleicht mal wieder ins Gespräch kommen. Und dann auch wirklich zu sagen, ich spreche dir Vergebung zu. Und vielleicht auch die Frage zu formulieren, kannst du mir auch vergeben? Kannst du mir auch Vergebung zusprechen? Ich glaube ganz tief, dass es ein wesentlicher Baustein ist für unser mitmenschliches Zusammenleben, für unser gesellschaftliches Miteinander. Vergebung wirklich zuzusprechen, vergebungsbereit. Nicht nur dieses, Entschuldigung, wenn ich vielleicht irgendwas nicht richtig, dann tut es mir leid, aber ich weiß ja gar nicht was. Ich muss mich dem ja erst aussetzen. Ich muss es ja erst begreifen. Aber dann eben auch neuen Anfang wagen. Und da höre ich wieder Jesus, wenn er sagt, hey, komm, folg mir nach. Es ist doch immer wieder dieser Ruf in die Nachfolge. Und dieses Bild, wenn wir diese Filmreihe Chosen sehen, dann kriegen wir das so plastisch. Dieser Haufen von unterschiedlichen Persönlichkeiten, die eigentlich hinten und vorne nicht zusammengepasst haben, die Jesus da gerufen hat in seine Nachfolge. Es war immer wieder sein Ruf, Herr, folge mir nach. Herr, was soll ich tun? Folge mir nach. Und er hat diesen Haufen hinter sich hergehen lassen. Und er hat es geschafft, aus ihnen was Großes zu machen. Ihr Lieben, ich möchte euch einfach ermutigen, uns miteinander, egal was wir tun, egal was wir glauben, wie wir beten, wie wir singen, wie wir auch als Gemeinde gerade unterwegs sind, aber immer wieder uns diesen Frieden oder diesen Friedensauftrag zu stellen. Und ich bin tief überzeugt, genau deshalb sind wir als Gemeinde hier in dieser Stadt und deshalb sind wir auch als Gemeinde hier in diesem Viertel. In diesem bisschen undefinierten Viertel, Innenstadt, Süd, Südbahnhof, Park der Jugend, wurscht, wie es heißt. Neuerdings gibt es einen neuen Begriff, internationales Viertel. Der gefällt mir. Der ist nicht mehr so ausgrenzend. Und da sage ich, hey, wir sind mitten im internationalen Viertel von Gera als Friedensstifter. Unter vielen Menschen, die Jesus nicht kennen, weil sie überhaupt nichts mehr glauben, oder weil sie Muslime sind oder anderen Glaubens. Wir sind berufen, ihm nachzufolgen. Und deshalb seid gesegnet als Friedensstifter in eurem Alltag. Ich möchte noch beten zum Schluss. Vater, ich danke dir, dass du uns immer wieder einlädst. Und ich danke dir, dass Friede bei dir nicht ein Wort ist. Auch nicht nur ein Begriff, nicht nur eine Vision, sondern du, Jesus Christus, bist unser Friede. Du bist der Friedefürst. Und dein Reich ist ein Friedensreich und dazu lädst du uns ein. Und ich danke dir für diese Tage, die so wertvoll sind, um deinen Frieden neu zu bedenken. Herr, mach uns zu deinen Jüngern immer wieder neu. Nimm uns mit in deine Nachfolge als Friedensstifter und segne uns und segne unsere Familien, segne unsere Umgebung, unsere Nachbarn. Herr, wir brauchen dich. Amen.